Chlorgesänge.
Hallo Martina, wo sind wir heute schwimmen? Oder wo lassen wir heute schwimmen?
Wo lassen wir heute schwimmen? Wir sind vor allen Dingen, wir sind jetzt gerade in der Bademeisterkabine der Finkensteinallee. Und wir schauen auf, ich habe jetzt nicht durchgezählt, unfassbar viele 25 Meter Bahnen, wo überall junge Menschen gerade die meisten lernen schwimmen oder manche können auch schon sehr gut schwimmen und trainieren. Es sind jedenfalls hier diverse Vereine, die Halle füllen mit Leben und Freude, weil es lachen die meisten. Das finde ich irgendwie auch super. Und wir wollen uns heute mal ganz hinten, da haben wir uns die Schwimmausbildung der Seepferdchen angeguckt. Und darum soll es heute gehen, um Schwimmen lernen.
Genau, 25 Meter Bahnen sind das, glaube ich.
Das habe ich gesagt?
Du wusstest nicht, wie viele.
Ganz viele. Ich habe gesagt, ganz viele, achso, wie viele Bahnen?
Genau, 25 Bahnen.
20.
Genau, wir werden korrigiert, wir sagen gleich mal eben, genau. Also gefühlt 25, aber es sind nur 20. Also ich habe ja mal zu diesem Bad gesagt, das ist kein Hallenbad, das ist ein Meer. Und wieder einmal wird's mir bewusst. Genau, also super, dass wir heute hier sind.
Ja.
Mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrey.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber lange her. Bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle. Und zwar in einem Jahr.
Das haben wir geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Und wir sind natürlich auch heute nicht allein, das haben wir ja gerade schon gehört. Mhm. Tini ist bei uns von der Schwimmgemeinschaft Steglitz.
Genau.
Vom Verein, genau. Und du bist unter anderem auch zuständig fürs Schwimmen lernen, aber auch fürs Schwimmen können. Also du betreust sowohl SchwimmanfängerInnen wie auch Leistungsschwimmer, richtig?
Richtig. Ich bin Trainerin hier von der SG Steglitz Berlin und betreue sowohl die Schwimmausbildung von Seepferdchen über Bronze, über weiterführenden Breitensport und endet dann bei uns, hoffentlich bei mir, in der Leistungsgruppe, wo wir dann eben zu Meisterschaften uns weiterfahren.
Was ich ja ganz toll fand auf eurer Homepage ist zu sehen, wenn man schwimmen lernen will hier bei der SG Steglitz, dann kann man das auf zweierlei Art und Weise tun. Also man kann mit Brust anfangen oder mit Rücken. Das fand ich toll, also dass beides angeboten wird. Wie kommt das?
Das ist so ein bisschen aus den Hallensituationen, in denen wir uns hier befinden. Die Finkensteinallee ist ein reines Tiefbecken, das heißt, wir haben hier keinen Flachbereich. Und da ist es für die Kinder meistens angenehmer, sich in der Rückenlage zu befinden, weil sie natürlich die ständige Atmung nach oben haben. Und deswegen fangen wir hier in der Finkensteinallee meistens mit der Rückenschwimmausbildung an. Wir haben dann aber noch den Hüttenweg, wo wir auch noch die Schwimmausbildung anbieten. Dort haben wir einen Flachbereich und das nutzen die Kinder gerne aus, sich dort auch mal zwischendrin auszuruhen und hinzustellen. Und da ergibt sich das rein aus der Körperbewegung, dass wir dort in der Bauchlage anfangen.
Wenn ich mir jetzt überlege, ich frage jetzt ein vierjähriges Kind, du kannst es ja auch so, möchtest du lieber mit Brust oder mit Rücken anfangen, dann würde man große Augen sehen. Wer entscheiden das denn, die Eltern, oder wird dann beraten, dass man sagt, oder geht es auch vielleicht eher darum, wer wohnt am nächsten an welchem Bad? Wie kommt man da zu der Entscheidung?
Nein, also eigentlich werden die Kinder ehrlich gesagt gar nicht dazu befragt.
Ich habe es befürchtet. Genau. Ja, aber die Eltern lesen es ja vielleicht auf der Homepage und entscheiden das dann.
Oder? Genau, auf welcher Grundlage?
Nee, das glaube ich nicht. Also es ist tatsächlich von der Trainerin abhängig, mit was sie es anfängt. Und sie schaut immer so sich ein bisschen die Kinder an, die sie neu in die Gruppe kriegt. Weil jedes Kind ist von der Neigung her, man muss sich erst mal trauen, auf den Rücken zu legen und nach oben an die Decke zu gucken. Und das bedeutet, man muss also wirklich erstmal eine super Wasserlage entwickeln. Und da haben schon viele Kinder, fängt es dort schon an, dass sie Angst davor haben. Die neigen immer dazu, den Kopf erstmal hochzureißen. Und wenn man merkt, dass die Kinder da arge Probleme mit haben, sich auf den Rücken zu legen, dann macht man eine Ausbildung in der Brustschwimmbewegung.
Also die mutigeren, so grob, die Draufgänger eher hier.
Genau. Ah, okay. Also in unserer Schwimmausbildung machen wir aber eigentlich beides. Also das Endziel ist ja eine Bahn schwimmen und eigentlich ist es ziemlich egal, ob sie es in der Bauch- oder in der Rückenlage machen.
Es interessiert mich deswegen auch nochmal, weil eigentlich ist es so eine deutsche Art, schwimmen zu lernen, Brustschwimmen. Also wenn man jetzt auch sich umguckt in den Badeanstalten und so weiter, die meisten Leute können Brust. Kraul, die waren dann meistens im Verein oder haben doch nochmal ein bisschen intensiver was gemacht. Das ist aber in anderen Ländern ganz anders. Also da ist es ja gar nicht unbedingt so, dass man mit Brust anfängt halt, ja? Sondern da hat man gute Erfahrungen gemacht damit, eigentlich genauso wie du geschildert hast, mit der Rückenlage anzufangen. Und Uta hat es ja auch schon mal in irgendeinem vorherigen Podcast gesagt, auch Franziska von Almsick sagt, genau. Brustschwimmen eigentlich schlecht damit anzufangen, besser wäre es andersrum. Aber das ist gar nicht eure Erwägung gewesen.
Nein, ich glaube, das ist so traditionsbedingt. Ne? Also so die alte Schule, wenn man so guckt, wie wurde Schwimmen erlernt, ist tatsächlich das eine in der Brustschwimmart erlernt worden. Und das ist eben immer so schon gewesen. Und mit der ganzen Entwicklung der Schwimmbewegung und auch des Leistungsgedanken, das früher war das ja einfach nur so zum Frischhalten, zum Ertüchtigen. Und mit dem Leistungsgedanken ist man schnell darauf gekommen, dass es viel günstiger ist, sich erst in der Rückenschwimmlage, also in der Rückenlage das Schwimmen zu erlernen. Und auch viel einfacher für die Kinder, weil es von der ganzen Koordination viel einfacher ist, Rücken zu lernen.
Genau, das meintest du ja auch, das meinte auch Franziska von Almsick wahrscheinlich. Und ihr geht ja auch davon aus, dass die, bei euch eigentlich geht es darum, was lernt man zuerst? Weil ihr geht ja davon aus, die werden die anderen Lagen ja auch noch lernen. Deswegen ist das, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt nur einen Kurs, ich mache nur das Seepferdchen, ich lerne nur Brust, dann würde man sagen, mach besser noch was.
Also es ist eben so, dass das Brustschwimmen immer noch deswegen so drin ist, weil viele Eltern sich wünschen, dass die Kinder, also man muss mal sagen, wenn die jetzt nur die Schwimmausbildung machen, das heißt also Eltern schicken ihre Kinder in die Schwimmausbildung, damit sie, weil sie jetzt vorhaben, im Sommer in den Sommerurlaub zu fahren, im Pool sicher sind oder im Meer sicher sind.
Lernen muss.
Naja, und da ist es natürlich sinnvoller, gerade auch im Meer, immer den Blick nach vorne zu haben, ne? Zu gucken, was passiert, was kommt auf mich zu. Das sieht man natürlich beim Rückenschwimmen nicht. Beim Rückenschwimmen, wenn man sich im offenen Meer auf den Rücken legt, dann guckt man in die Sonne, wird von der geblendet, aber man sieht nicht, ob da ein Boot oder irgendwas ist. Deswegen wünschen sich viele Eltern immer noch, dass man eben Brust als erstes macht.
Stimmt, mit dem Rücken Richtung Amerika. Wenn man im Atlantik ist, ist dann eher ein bisschen schwierig.
Über den Dampfer hinweg.
Genau, wann bin ich endlich da?
Ja, ja, ja. Und das ist eben gut. Das ist ja jetzt nun hier ein Verein. Wie groß ist der Anteil der Leute, die ihre Kinder hier anmelden, damit sie einfach einen Seepferdchenkurs machen und man im Sommer in Urlaub fahren kann? Zu dem, die wirklich sagen, ich möchte gerne, dass mein Kind mindestens hier Bronze und Silber macht oder mindestens Bronze, also quasi früher Freischwimmer, ne?
Ja.
Genau. Wie hoch ist der Anteil ungefähr?
Also das muss ich schätzen, ne? Da haben wir noch nie eine Statistik drüber geführt, aber die meisten bleiben. Ne? Also ich würde jetzt sagen, von 10 Schwimmausbildungen gehen 8 weiter. Gehen 8 weiter in den Bronzeschwimmgruppen, gehen weiter dann gegebenenfalls in die Breitensportgruppen, wo sie ein- oder zweimal wöchentlich so als Ertüchtigung neben dem ganzen anderen Schulstress oder anderem Alltagsstress sich bewegen können. Oder hoffentlich enden sie bei uns dann im Leistungsbereich. Ne? Das ist natürlich dann so unser großes Ziel.
Weil man muss ja sagen, nur kurz, Seepferdchen allein reicht ja auch nicht. Damit kann man ja noch nicht schwimmen, richtig?
Also auf jeden Fall sollten die Eltern, egal mit welcher Schwimmausbildung, mit Seepferdchen und Bronze, immer einen Blick auf die Kinder haben und sich nicht darauf verlassen, jetzt haben sie das Schwimmabzeichen, jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass der im Pool hier alleine schwimmen kann.
Also ich finde erstmal nochmal 8 von 10 finde ich richtig gut. Das finde ich richtig viel, die dann dabei bleiben. Ne? Jetzt mal kurz zum Seepferdchen. Es ist schon eine Weile her bei mir. Ich kann mich dunkel erinnern. Was kann man am Ende? Also als Schwimmerin, kleine Schwimmerin, wenn ich jetzt das Seepferdchen fertig habe, was kann ich dann?
Also das Seepferdchen soll damit enden, dass man eine Bahn frei schwimmen kann, ohne Hilfsmittel. Das heißt also ohne Flossen, ohne Auftriebsmittel. Gürtel, Schwimmbeutel, Schwimmflügel oder sonstiges. Also eine Bahn frei schwimmen, 25 Meter. Man sollte sich trauen, sicher ins Wasser zu springen. Was bedeutet, dass dann auch der Kopf unter Wasser geht. Und man sollte aus schultertiefem Wasser einen Gegenstand hochholen können. Also sozusagen das sogenannte Abtauchen. Das sollten die Grundlagen sein, die man nach dem Seepferdchen wenigstens beherrschen sollte.
Wie lange brauchen die Kleinen dafür?
Also man sagt so 10 Stunden. Bei uns haben die einmal in der Woche. Das heißt also, wenn man das jetzt so hochrechnet, die kommen jetzt nicht regelmäßig jede Woche, sagen wir mal so ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr bis ein halben Jahr. Dann ist eigentlich das Seepferdchen geschafft.
bei den Eltern kommt es immer darauf an. Erstmal super, dass die hier angemeldet sind, dass sie das machen. Wenn Eltern unterstützen, dass sie sagen, wir gehen auch trotzdem mal mit dir ins Wasser, du machst ein bisschen mehr, dann wird es wahrscheinlich logischerweise schneller gehen. Aber wenn es dann ein Jahr dauert, dann ist es ja schwierig, oder?
Ja, es ist natürlich in den Schwimmausbildungen bei uns in den Gruppen auch immer so, dass ja wir nicht eine feste Gruppe haben, die dann fortlaufend ist, sondern es kommen immer wieder neue Kinder dazu. Das heißt also auch als Trainer ist es muss man sehr flexibel sein, wenn ganz neue Kinder kommen, dann muss man eben die erste Stunde oder die zweite Stunde wieder ein bisschen mehr Wassergewöhnung machen, als das, was vielleicht die Kinder schon können, ne? Also die anderen Kinder, die schon länger kommen.
Die können ja auch schon, haben wir ja gesehen, einiges, zumindest wenn sie einen Gürtel umhaben und Flossen an den Füßen. Was ich ganz angenehm fand, war, dass ich hier nirgendwo Schwimmflügel gesehen habe. Benutzt man die überhaupt noch?
Also ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen.
Genau.
Also, weil eigentlich wir benutzen sie nicht mehr, genau.
Mich würde mal interessieren, wie lange ist die Wartezeit, um sein Kind hier anzumelden? Ungefähr.
Leider Gottes ist das bei uns im Moment so fast ein Jahr.
Oh.
Also die Nachfrage ist wirklich sehr, sehr groß und unsere Warteliste ist sehr lang. Und dadurch, dass wir eben dieses Tiefbecken haben, können wir unsere Gruppen natürlich nicht mit 20 Leuten vollknallen oder mit 20 Kindern, weil dann die Aufsicht nicht mehr gegeben ist. Das heißt, unsere Gruppen sind sehr klein und da ist unsere Warteliste leider Gottes im Moment, ja, so ein Jahr ist schon die Wartezeit.
Ein Schicksal, das ihr mit, glaube ich, allen anderen Einrichtungen teilt. Also soweit ich weiß, ist es, also man könnte ja denken, über den Verein wäre es vielleicht leichter, weil man dann ja auch Vereinsmitgliedschaft zahlen muss und so weiter, dass da nicht so viele sind, aber weit gefehlt. Also was ich so gesehen habe, ist bei Vereinen ein langer Wartestau, bei der DRG ist ein Wartestau und bei Berliner Bäderbetrieben kommt man sowieso. Also das habe ich irgendwie neulich mal versucht. Das wurde hochgeschaltet und ich glaube, ich habe einmal mit den Wimpern geklimpert, dann war es weg.
Okay.
Also wirklich, es ist unfassbar schnell geht es, dass die, weil einfach ganz viele Leute natürlich schon wollen, auch dass ihre Kinder wenigstens sich über Wasser halten können.
Ja, es wird ja auch viel Werbung dafür gemacht, ne? Also gerade so ab der dritten Klasse ist es ein Schulfach, ne? Es ist Pflicht und viele Eltern wollen eigentlich, dass sie dann zur dritten Klasse auch schon einfach schwimmen können, die Kinder, und nicht erst da in der Schule anfangen mit dem Schwimmen, das
wird
zu erlernen.
Ihnen auch geraten. Wird ihnen auch geraten,
richtig,
dass sie möglichst vorher auch schon schwimmen, wenigstens das Seepferdchen machen können.
Genau. Ja, weil dritte Klasse ist schon so, dann, wenn dann Ängste sich aufgebaut haben, sind die dann schon ab der dritten Klasse auch schwer abzubauen. Ne? Also je jünger die anfangen, umso weniger Angst haben sie letztendlich, oder man kriegt sie umso besser noch gecached sozusagen, um sie Wasser affin zu machen und alles, ja.
Wasserfreudig.
Ja.
Also eben, als wir in diese Gesichter geguckt haben, ich war total berührt, es war super. Die hatten so ein Glück im Gesicht, in Rückenlage mit Flossen, super, super Idee, geht schön schnell, wie pfeilschnell über die Bahn geschwommen. Und alle haben auch wirklich gelacht und keins war irgendwie traurig mit Angst oder hatte vielleicht geweint am Rand, das wird ja auch passieren. Was kann man denn tun, wenn da ein Kind ist, was sagt, ja, traut sich nicht, kann nicht, und unterdessen die anderen legen los, man muss alle im Blick behalten. Gibt es da Tricks, dass man die versucht, irgendwie dann möglichst in die Gruppe zu integrieren?
Also natürlich gibt es immer wieder den Versuch, das Kind dann ans Wasser heranzuführen mit bestimmten Spielen, dass man, weiß ich nicht, so eine Duschspiele macht oder wir haben dann so eine Gummitiere, die wir denen reingeben, die sie sozusagen transportieren sollen, dass wir sagen, so die Dino-Familie muss jetzt da mal rübergebracht werden,
sehr gut,
oder die Entenfamilie, dass wir sie aufs Brett setzen und dann sollen sie die transportieren oder so, dass sie eine Aufgabe kriegen und sich für irgendwas verantwortlich fühlen. Aber es gibt leider Gottes auch Kinder, wo man dann einfach merkt am Beckenrand, das geht nicht. Mhm. Und dann muss man auch ganz ehrlich mit den Eltern sprechen und sagen, wir versuchen es im halben Jahr nochmal oder im Jahr nochmal. Weil wie gesagt, dann ist wieder die Warteliste zu lang, um für diese, also für die wartenden Kinder mit diesem Kind, was einfach nicht ins Wasser zu kriegen ist, den Platz zu blockieren.
Na, das verstehe ich. Können denn jetzt nicht bei solchen extremen Geschichten, also wenn die Kinder jetzt nicht voller Angst sind, aber wenn sie sozusagen vielleicht sich am Anfang noch schwer tun, können denn Eltern was tun? Also nur eine kleine Anekdote, ich erinnere mich, dass ich mit meiner ältesten Tochter, die hat sich dann auf so einen Hocker gelegt mit dem Bauch und hat dann quasi, habe ich ihr gezeigt, wie das geht.
Zu Hause?
Ja, zu Hause in Trockenübungen gemacht,
wie das geht. Trockenübungen.
Arm- und Beinbewegungen beim Brust. Also ist sowas überhaupt hilfreich? Können Eltern überhaupt irgendwas tun oder sollen sie einfach sagen, ich vertraue, wir schaffen das
den Profis.
Genau.
Also wir gehen schon raus und reden ja mit den Eltern, wenn wir merken, wo es hapert, und geben denen Tipps. Großes Thema, wenn sie eine Badewanne haben, Kinder wirklich bewusst duschen, bewusst auch in der Badewanne tauchen lassen. Mhm. Wir machen dann so eine Spielchen, die sollen in der Badewanne, weiß ich nicht mal, unter Wasser Finger zeigen und dann sollen die Kinder die Finger zählen oder so, damit die einfach mit einer vertrauten Person, also dem Elternteil sozusagen ans Element Wasser noch besser herangeführt werden. Und das hilft uns dann schon manchmal, wenn dann die Kinder sozusagen dann ein bisschen ans Wasser von den Eltern gewöhnt werden.
Eine alte Methode, ich erinnere mich, am Besenstiel in der Badewanne.
Oh,
wirklich? Mein Vater hat das verlangt, also nicht verlangt, meine Schwester und ich passten noch beide in die Badewanne, entsprechend groß oder klein waren wir die Badewanne groß und dann am Besenstiel runter. Ich erinnere mich wirklich daran.
Siehste? Gibt eben Leute, die sind fantasievoll.
Mein Vater unbedingt, haben wir schon ein paar Mal festgestellt.
Wohl wahr. Mich würde mal interessieren, du hast angesprochen, es ist halt eben, es sind so wenig Bahnen und die Bedingungen sind, aber liegt es vor allen Dingen daran, dass ihr so wenig Wasserzeiten habt, dass die Warteliste so lang ist, oder liegt es auch daran, dass es so wenig engagierte, fitte Leute gibt wie dich, also mit einer Nachwuchstrainer, Trainerin, ich meine, hier sind ja nun einige, aber das sind eben auch die, die es gemacht haben, aber braucht es davon eigentlich auch mehr?
Ja, also es ist so, dass dieses ehrenamtlichen Trainer machen, die meisten machen es eben ehrenamtlich als Trainer oder nebenbei neben dem Job. Also es gibt ganz wenige, gerade in der Schwimmausbildung, ganz wenige, die hauptamtlich Trainer sind. Das ist dann eher, die es privat anbieten über Schwimmschulen, die dann wirklich dafür auch bezahlt werden. In den Vereinen ist das alles fast ehrenamtlich. Und da muss man natürlich in der heutigen Zeit, da hat sich schon viel gewandelt mit den vielen Studienmöglichkeiten. Dann ist es auch nicht mehr, dass es hier irgendwie in Berlin ist. Dann macht man außerhalb von irgendwo anders. Und also dieses Studium, Ausbildung und, das frisst viele Trainer auf, viele Jungtrainer auf, dass die nicht mehr bei uns am Beckenrand stehen. Also die Vereine sterben wirklich, was Trainer betrifft, so ein bisschen aus.
Was muss man denn machen, um Trainer zu werden? Also den Rettungsschwimmer wahrscheinlich auch in Silber, oder braucht man den nicht unbedingt, oder ist der integriert?
Also ein Rettungsschwimmer, genau. Man braucht einen Rettungsschwimmer, muss man machen. Und dann gibt es über den Berliner Schwimmverband sogenannte Trainerscheine, die man machen kann. Das fängt mit dem Trainerassistenten an. Das ist der ganz kleine, wo man einfach nur, ich glaube, 10 Einheiten hat. Oh Gott, das ist bei mir auch schon leider Gottes. Ich sage jetzt nicht, wie viele Jahre her, aber es ist schon ein paar Jahre her, dass ich es mal gemacht habe. Mhm. Aber da macht man eben so einen ganz kleinen Schein, das ist der Trainerassistent. Und dann kann man richtig Lizenzen erwerben, um dann eben in der weiteren Schwimmausbildung das sozusagen zu machen. Und ja, und das sind so die Möglichkeiten, wie man sozusagen als Trainer einsteigen kann. Aber man kann es auch, also das Wichtigste ist Erste-Hilfe-Kurs und Rettungsschwimmer.
Ja, den kriegt man aber auch nicht, ne? Das ist halt auch
den Erste-Hilfe-Kurs, das ist
ja, auch nicht. Den Erste-Hilfe-Kurs nicht, aber auch beim DLRG, wenn man sich anmeldet, kriegt man auch keine Zeit. Also auch da ist die Wartezeit, habe ich jetzt gestern nochmal wieder gelesen, liegt zwischen 1 bis 2 Jahren.
Ja. Da haben wir zum Glück über die Vereine manchmal ein bisschen mehr Connection, dass wir da wissen, wer sozusagen ja auch hier bei uns in der Halle, haben wir auch die Rettungswacht. Und wenn wir dann mal so Trainer haben oder jungen Schwimmer, die vielleicht das Schwimmen jetzt lassen und dann so in den Trainerbereich einsteigen wollen, wo wir es ein bisschen schneller reinkriegen vielleicht.
Die merkt man es ja an, du bist ja mit Leidenschaft dabei. Vielleicht kannst du kurz sagen, deine Schwimmgeschichte einfach mal. Also du bist wahrscheinlich früher auch geschwommen und dann irgendwann.
Also ich war mal Berlins jüngste Nixe. Da war ich tatsächlich
ehrlich?
Ja, da war ich sogar in einer Tageszeitung abgebildet als Berlins jüngste Nixe. Ich habe mit 1,5 Jahren tatsächlich schwimmen gelernt.
Was? Wow.
Ja.
Vorm Laufen oder was?
Hat die erste Schwimmschule in Berlin aufgemacht damals und ich war eine der ersten, die da sozusagen Mitglied gewesen ist und war 1,5 Jahre alt.
Aber wie sind deine Eltern darauf gekommen, dich mit, oder wolltest du?
Na, meine Eltern sind im Schwimmverein gewesen schon, ne? Und dann war diese Schwimmschule, Schwimmverein bildet erst ab 4 Jahre aus.
Genau.
Und diese Schwimmschulen, das war eben die erste Schwimmschule, das haben wir ja mit Babyschwimmen und mit überhaupt Schwimmschulen, die machen das ja schon ein bisschen früher. Und haben meine Eltern mich da angemeldet und ich war tatsächlich mit 1,5 Jahren konnte ich schwimmen, mit 3 Jahren hatte ich meinen Freischwimmer, meinen Fahrtenschwimmer, also erst meinen Fahrtenschwimmer, dann meinen Freischwimmer. Also ich war wirklich mit 3 Jahren, bin ich schon vom Dreier gesprungen und alles, also ich war wirklich jung dabei und bin dann irgendwie beim Schwimmen hängen geblieben.
Okay.
Also alles, was mit Wasser zu tun hat, ich habe mich dann mal so ein bisschen zwischendurch umorientiert, also außer dem Schwimmen habe ich dann noch mit Wasserball angefangen, das sehr leistungsmäßig gemacht, habe dann Unterwasser-Rugby gespielt, habe meinen Tauchschein gemacht. Also alles, was sozusagen mit Wasser zu tun hat, habe ich dann sozusagen mal mitgenommen, bin aber jetzt weiterhin als Trainerin hier im Schwimmen tätig.
Aber das heißt, Leistungsschwimmen hast du nicht gemacht. Du hast
Wasserball auch. Doch, doch. Ich bin Leistungsschwimmerin gewesen. Dort sind dann damals die Wasserball, die nebenbei Training gemacht haben, bei uns auch in der Halle. Also auch bei uns sind ja hier in der Finkensteiner die Wasserballer mit drinne. Die sind dann auf mich aufmerksam geworden, haben gesagt, Mensch, hättest du nicht mal Interesse, hier Wasserball zu machen? Mhm. Da ich auch ganz gut mit dem Ball umgehen konnte, dachte ich mir, ach Mensch, nur Kacheln zählen ist vielleicht auch langweilig. Mhm. Bin dann zum Wasserball gegangen und dann habe ich mit 18 angefangen, sozusagen Wasserball neben meinem Leistungsschwimmen zu machen. Und das habe ich dann 2-3 Jahre so ein bisschen parallel gemacht, bis ich mich dann doch ein bisschen mehr auf Wasserball konzentrierte, weil es mir dann einfach natürlich ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, ein bisschen mehr Abwechslung gewesen ist. Ja, da war ich eben, wie gesagt, auch bis zu den deutschen Meisterschaften vertreten.
Wahnsinn.
Genau. Und also, dann irgendwann sind die Wasserballmannschaften Damen wieder so ein bisschen auseinandergebrochen und dann bin ich wieder also ich war dann immer schon nebenbei als Trainerin in dem Verein auch immer noch so tätig und dann bin ich aber wieder voll eingestiegen als Trainerin.
Du siehst nicht ehrfürchtig, ehrlich.
Also wir sind maximal beeindruckt.
Ja, das ist wirklich.
Okay. Finde ich toll. Also Wasserball nach der Schwimmkarriere oder parallel dazu. Ich habe schon von manchen gehört, die das gemacht haben, die dann beim Wasserball sagten, naja, ach Mensch, da bin ich jetzt irgendwie 15 Jahre alleine hin und her geschwommen und war für mich selbst verantwortlich und plötzlich habe ich eine Mannschaft, in der ich bin. Das war für manche gar nicht so einfach.
Die Ute zum Beispiel, die das auch versucht
hat. Jetzt wollte ich mal endlich nicht von mir sprechen. Aber also für mich, gut, wir reden von mir, ich bin jetzt wirklich jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, ist ja egal, wenn meine Mitspielerin nicht sehen kann und aufs eigene Tor schießt, statt aufs gegnerische, da kann ich auch verzeihen. Aber es war dann schon schwierig für mich, so eine Mannschaft einfach zu haben. Ich fand es auch toll, weil gemeinschaftlich dann mal ab und zu Dinge auch gut zu machen, mir war nicht sehr gut. Aber irgendwie war es für mich irgendwie ganz komisch. Also dieser Switch von, ich schwimme alleine und ich fand es super alleine, obwohl die Mannschaft da ja auch mal da war. Es gibt ja auch bei Meisterschaften Mannschaftswertungen und so. Aber trotzdem, für mich war es ganz komisch.
Genau, also ich bin eben ein Gruppenmensch, ein sehr sozialer, ne? Also das ist so, nee, das wollte ich jetzt nicht sagen.
Ich habe das richtig verstanden.
Entschuldigung. Aber also das war bei mir klar. Nie, das tatsächlich nicht. Also und auch hier bei uns in dem Leistungsbereich ist dieses, die Kinder kommen, und klar, man kämpft natürlich für sich alleine, ne? Die Strecken, die man schwimmt, man wird einzeln gewertet. Mhm. Aber das ganze Training, was man wirklich, ich meine, die haben bei mir im Leistungsbereich sechsmal, die sind sechsmal irre, zusammen, jeden Tag irre, sozusagen.
Ja, klar.
Und wenn dann die Mannschaft nicht stimmen würde, das Team nicht stimmen würde, die meisten, ich hatte zum Beispiel auch bei mir persönlich meine ganzen Freundschaften, ich hatte gar keine Zeit, die in der Schule oder irgend sowas zu suchen. Schule ist abgearbeitet worden, danach war Training, danach waren Wettkämpfe am Wochenende, mein ganzer Freundschaftskreis
bestand
nur aus Schwimmern, Schwimmerinnen. Also das war eben tatsächlich, und da habe ich mich natürlich auch gefreut, da hinzugehen wieder und alles.
Nein, das ist schon richtig. Es ist ja auch, stimmt, also Schwimmfreundschaften. Ich weiß jetzt noch, dass wenn man an bestimmte Leute denkt, dann weiß man immer noch den Jahrgang.
Ja.
Aber gab es da gar keinen Moment, der, also es gibt ja, heißt ja immer so, in der Pubertät bricht es dann irgendwie ein, bei dir nicht, ne?
Na, ich bin leider ein bisschen geprägt worden, weil, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, meine Eltern waren beide sehr auch aktiv. Meine Mama war Trainerin auch bei der SG Steglitz, war leider auch meine Trainerin. Also das ist ja manchmal immer nicht so ganz positiv, ne? Aber also wir sind schon gut klargekommen. Aber es ist natürlich, dadurch bin ich aus der Nummer nicht rausgekommen.
Ja,
das muss man einfach mal wirklich so sagen. Also unsere Familie war immer diesem Verein verschrieben. Und als dann meine Mama sich so angefangen hat, ein bisschen als Trainerin zurückzuziehen, bin ich in ihre Fußstapfen getreten. Mhm. Ich habe dann sozusagen ihren Trainerjob übernommen und habe dann mit 25 sehr intensiv im Leistungsbereich angefangen. Und dann war ich drin in der Schiene. Und seitdem stehe ich seit 30 Jahren hier und und mache nichts anderes als Trainerin.
Und bist
neben meinem Job.
Aber du strahlst, ehrlich gesagt, genauso glücklich wie die Kinder im Wasser. Das muss man wirklich sagen. Halt.
Das versuche ich den Kindern auch immer mitzugeben.
Na, ich kann mir auch vorstellen, wenn man dich eben so sieht und man ist auch vielleicht irgendwo an der Grenze, dass man sagt, okay, meine Schwimmzeit als Leistungsschwimmerin ist jetzt vorbei, gehe ich auch diesen Weg. Also kann ich mir vorstellen, dass das schon auch motiviert, wenn man wie jemand mit Leidenschaft da was macht.
Kannst du
da auch
also schon Leute überzeugen?
Ja.
Ich ziehe ganz viele Jungtrainer, die wir im Moment ziehen, aus meinen Leistungsgruppen. Also viele sagen, ich habe jetzt gerade, diese Saison haben wir gerade angefangen mit 3 aus meinen Leistungsgruppen, die sich wahnsinnig freuen, endlich neben mir stehen zu können, nicht mehr unter mir sein zu müssen, sondern neben mir stehen zu können und sozusagen das, was ich ihnen seit Jahren sozusagen mitgebe als Trainer, sozusagen auch den Kindern
weiter
zu übermitteln.
Weiterzugeben.
Ja, also diese Freude und dieses Engagement und diese Lust auch tatsächlich daran. Ne? Mhm.
Super. Ja, das strahlst du wirklich absolut aus.
Dankeschön.
Ja. Muss toll sein. Mhm.
Ja.
Wahrscheinlich bist du auch streng, nehme ich an. Das geht ja gar nicht anders. Aber es ist ja was anderes, ob man freudestrahlend streng ist oder so verbissen halt. Ja?
Genau, liebevoll streng und
genau. An der Leine langziehen wird trotzdem geahndet beim Rückenschwimmen.
Manchmal sehe ich auch drüber hinweg. Manchmal ist es sogar eine technische Übung.
Ach, ehrlich?
Ja.
Ach, echt?
Ja, okay. Um den hohen Ellbogen bei Rücken hinzukriegen, dürfen sie tatsächlich mal an der Leine ziehen.
Okay.
Oder den Druckpunkt zu finden. Ne? Also bei Rücken ist es ja wirklich so eine Sache, wo finde ich den Druckpunkt bei der Zugphase? Und da hilft manchmal tatsächlich an der Leine ziehen, weil sie dann genau merken, ab wann sie sozusagen vorwärts kommen, wenn sie sich da dran ziehen.
Wenn wir das vor 40 Jahren gewusst
hätten. Ja, wenn. Nur an der Leine gezogen, oder?
Ich kann mich da jetzt aber auch nicht mehr so ganz genau dran erinnern, wie das war. Ich kann mich nur an die Bretter erinnern, die ja hier auch liegen. Und irgendwie fand ich das immer mit Brettern fand ich es eben immer schön, dass man dann zwischendurch doch auch mal kurz quasseln konnte. Mhm. Ja, ausruhen, aber auch mal kurz quasseln.
Ja, naja, wir haben ja jetzt ganz viel Material. Ne? Also das hat sich ja, was man jetzt an Schwimmhilfen hat, das ist ja Wahnsinn, was da jetzt sich so entwickelt hat.
Und hilft es wirklich auch?
Ja, ne? Also schon alleine so an so einem, wer ist früher an so einem Zugband geschwommen, ne? An so einem Gummiband geschwommen, gegen so einen Widerstand, ne? Dass man da einfach versucht hat, die Frequenz vorne zu halten, wenn man im Zug ist oder genau, oder weiß ich nicht, die Widerstandshosen, die man jetzt hat. Ich weiß noch, ich bin früher habe ein T-Shirt angezogen und zwei Badeanzüge und irgendeine Leggings oder irgendeine Strumpfhose, damit ich irgendeinen Widerstand habe. Jetzt gibt es die Widerstandshosen, die ganz einfachen. Ne?
Ich lache deswegen, weil ich überlege, ob Ute jetzt die Geschichte von ihrem Vater und dem T-Shirt nochmal erzählt.
Nur das T-Shirt.
Oder der Hose oder nicht. Das ist, ich habe gar nicht mehr.
Also mein Vater.
Yeah.
Ja, jetzt kommt's. Also, ist ja schon ein paar Folgen her, dass wir davon jetzt. Der hat von meiner Mutter in einen alten Badeanzug so eine Gardinenkordel, die man zum Gardinenbeschweren hat, einnähen lassen. Und damit mussten dann meine Schwester und ich schwimmen.
Also früher war man wirklich sehr, sehr erfindungsreich, um irgendeinen Widerstand sozusagen sich auszudenken. Ne? Also das war wir auch, wie gesagt, T-Shirts und weiß ich nicht, und dicke Strumpfhosen und zwei oder drei Badeanzüge an. Und
auch nicht schlecht, auch keine schlechte Idee, das kann ja jeder nachmachen, auch nicht,
ja.
Auch nicht verkehrt, wenn es nicht hat. Ja, toll. Und man fängt an mit kleinen Gürteln und Flossen.
Ja. Genau. Unsere Auftriebsmittel hier ist so ein genannter Schwimmgürtel. Den kann man mit so einem, wie nennt man das denn, so kleinen Schwimmbrettern sozusagen, die man auf den Gürtel raufzieht, kann man das variieren. Alles, was ums Kind erstmal rumpasst, 4-5 Stück, und dann ist das Kind ja schon bestückt, sehr gut ausgestattet, und dann werden die immer nach und nach abgemacht, bis dann am Ende nur noch der Gürtel übrig bleibt. Wie gesagt, die Flossen haben wir hier als Auftriebsmittel, die Bretter natürlich immer noch. Die Poolnudel benutzen wir auch gerne in der Schwimmausbildung, dass sie auf der Poolnudel liegen.
Und macht ja auch Spaß.
Ne? Ja, die Poolnudel macht ganz viel Spaß. Mhm. Und wie gesagt, und dann ganz viel Ringe, Tauchsachen, Plastik, Tierchen, Siebe nehmen wir, damit sie duschen lernen und ans Wasser gewöhnt werden. Also da sind wir schon sehr erfindungsreich.
Toll.
Ja.
Man muss dann nur noch den Platz kriegen. Aber gut.
Ja,
man muss am besten anmelden, wenn das Kind geboren ist, so wie bei der
Kita. Ja, ehrlich gesagt, ja. Ne? Mhm.
Mensch, Tini, ich fand's super.
Ja,
hat Spaß
gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, euch hier in der Finkensteinallee begrüßen zu können und euch das ein bisschen zu zeigen, was bei uns bei Steglitz so passiert.
Wir haben auch bisher wirklich, glaube ich, noch nie so eine Aussicht gehabt, dass wir, während wir den Podcast aufgezeichnet haben, wirklich dieses Riesenbecken vor uns sehen und die ganzen Menschen, die schwimmen, während wir hier rumsitzen.
Ja, nachher haben wir echt viel gemacht, ne?
Also
viel gesehen.
Viel gesehen. Nicht so viel geschwommen, aber viel gesehen. Ja, aber das ist ja auch nicht der Sinn des Podcasts,
dass wir schwimmen. Nein, um Gottes Willen, lassen.
Wäre ja gar kein Platz heute hier.
Nee.
Ja, oder ihr müsstet in die Schwimmausbildung bei uns kommen.
Ja.
Ja.
Ja. Wir überlegen uns das nochmal.
Ja.
Der Trainerschein. Ich warte immer noch auf den Rettungsschwimmer.
Ach, Herrje.
Ja. Dankeschön.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Danke gleichfalls. Viel Spaß mit der Leistungsgruppe.
Ja, die warten schon.
Ja, genau. Müssen wir dann dich ziehen lassen. Und wo ziehen wir nächstes Mal hin?
Das schauen wir noch mal.
Alles klar. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss,
alles Gute.
Tschüss.
Das war Chlorgesänge. Ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr fandet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.